Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Ich war im Zoo neulich. Irgendwann vormittags, weil es da immer so schön leer ist. Nur ein paar Schulklassen waren da. Und draußen am Außengehege der Gorillas standen dann ein paar Jugendliche. Was weiß ich, 8. Klasse vielleicht? So voll pubertäre kleine Möchtegern-Gangster. Ja? Und die standen da und haben doof über die Affen gewitzelt und Gags gemacht übereinander. Der, ey, der sieht aus wie deine Mutter und solche Sachen. Irgendwann hat sich dann einer von den Jungs so gorillamäßig aufgebaut und auf die Brust geklopft. Und plötzlich rannte so ein richtiger Brocken, der Silberrücken, auf die Jungs in vollem Tempo zu. Und obwohl da eine Scheibe war zwischen Gorilla und Jungs, die haben sich fast in die Hose gemacht und haben sich dann ganz schnell getrollt. Ja, und der Gorilla, das war wahrscheinlich Wunschdenken, war eine Einbildung, aber ich könnte schwören, der hat mir noch mal kurz zugezwinkert, bevor er sich umgedreht hat und zurück zu seiner Gruppe gegangen ist. Mensch, Affe. Es geht heute Abend darum, wie zwei nahe Verwandte miteinander umgehen. Es geht eben um Mensch und Affe. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, Redakteurin der Sendung heute Abend. Was verbindest du mit Affen, mit Menschen?
Ich glaube, dass das Klassische, dass die einfach sehr süß sind und putzig.
Vor allem die Babys, ne?
Vor allem die Babys und überhaupt, dass man so fasziniert ist. Ja, Mensch, guck mal, die machen ja so verrückte Sachen. Und im Vorfeld dieser Sendung habe ich mich ja aber sehr intensiv mit vor allem Menschenaffen auseinandergesetzt, viele Dokumentarfilme geguckt. Und mir ist wirklich aufgefallen, wie schleichend dieses Gefühl mich gepackt hat, dass es extrem unangenehm wird irgendwann. Und man wird damit konfrontiert, wie unfassbar ähnlich diese Tiere uns eigentlich sind.
Warum ist das unangenehm?
Unangenehm mit dem Wissen, was wir mit diesen Tieren eigentlich immer anstellen. Und je ähnlicher, also je mehr man zugibt, wie ähnlich wir uns eigentlich sind, desto komischer wird das, in den Zoo zu gehen, findest du nicht?
Finde ich auch.
Schon, ja. Ne?
Und wenn man dann Aug in Aug mit so einem Affen ist?
Genau.
Vier Geschichten gibt es heute Abend. Wir hören zum Beispiel von Jack, einem Pavian, der als Eisenbahner gearbeitet hat. Ja, und wenn wir über Menschen und Affen reden, dann dürfen zwei auf gar keinen Fall fehlen.
Auf gar keinen Fall. Und das ist natürlich Bubbles und Michael Jackson, dieser Schimpanse, der 20 Jahre lang, könnte man sagen, der beste Freund von Michael Jackson war und ein dekadentes Promi-Leben geführt hat. Über ihn sprechen wir auch.
Ja, wir hören außerdem noch von Stephen Wise. Der Anwalt fordert sowas wie Menschenrechte auch für Affen und hat dabei verblüffend gute Argumente, muss man sagen.
Das stimmt. Und dann hören wir von einer jungen Tierärztin, die auf Borneo in einer Auffangstation für traumatisierte Orangutans gearbeitet hat. Die heißt Josephine Benin. Und was sie alles für schlimme Sachen da erlebt hat mit diesen traumatisierten Tieren.
So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Der haarige Mensch am Mikrofon, Paulus Müller.
D-Radio Wissen.
Wir lernen jetzt Jack kennen. Jack war ein intelligenter, ein geselliger Typ. Eisenbahner, hat sein Leben lang aufopferungsvoll gearbeitet und Jack war ein Pavian, ein besonderer Pavian mit einer besonderen Geschichte. Wenn man die Geschichte hört, dann könnte man denken, naja, ein bisschen zu besonders diese Geschichte. Das kann auch alles nicht sein. Ein Pavian arbeitet als Streckenwärter bei der Eisenbahn, stellt selbstständig die Weichen für Züge, in denen vielleicht hunderte Menschen reisen. Primatenforscher aber sagen, kann sein. Paviane sind nämlich intelligente Tiere, die können sowas. Vera Pache erzählt uns also jetzt die Geschichte von Jack. Und sie hat nahe Verwandte von ihm besucht.
Hier wurde gerade Sellerie und anderes Gemüse verteilt. Und da hat ein älterer Mann schon Angst bekommen, dass ihm ein stärkerer, größerer Mann seine Portion wegnimmt. Und der hat schon erstmal präventiv geschrien.
Das ist Alexander Sliver, Kurator im Kölner Zoo. Ich stehe mit ihm am Pavianfelsen. Die Männer, von denen er redet, sind Paviane und gehören zu einer Gruppe von 78 Affen, die hier leben, streiten, spielen oder einfach rumhängen. Es sind Mantelpaviane und sie unterscheiden sich von den Bärenpavianen, die im südlichen Afrika leben, in Botswana, Namibia und in Südafrika, dort, wo die Geschichte von Jack spielt. Jack hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt. Und obwohl diese Geschichte schon lange zurückliegt, hat sich eine Sache nicht geändert.
Der Bärenpavian, der in Südafrika vorkommt, gilt als Schädling, das heißt, er wird verfolgt.
Alexander Sliver kennt sich gut aus mit Pavianen. Außerdem sagt er, Südafrika sei sein zweites Zuhause.
Im ganzen Inneren oder im östlichen Kap, wo die Geschichte stattfand, gelten sie wirklich als Ernteschädlinge, weil sie natürlich in großen Gruppen leben, bis zu 30, 40 Tieren, brechen dann praktisch in Plantagen ein, nehmen sich Mais oder auch Feldfrüchte, koten alles voll, ist auch nicht sehr beliebt, oder brechen in Häuser ein und verursachen doch ganz großen Schaden, fallen zum Teil sogar kleines Vieh an, das heißt zum Beispiel kleine Kälbchen oder Ziegen oder Schafe, töten die und fressen die. Das heißt, die Farmer haben schon zu tun, sich gegen diese großen Paviangruppen durchzusetzen. Und das folgt natürlich leider sehr häufig durch Abschuss oder Vergrämen. Das ist also ein ständig laufender Kampf immer noch.
Manchmal passiert es, dass Muttertiere erschossen werden. Zurück bleiben Waisenäffchen. Und vermutlich ist der Pavian Jack genauso ein verwaistes Affenbaby, als er in die Hände von Menschen gerät. Möglicherweise ist es ein südafrikanischer Bauer, der zwar Paviane hasst, der aber gleichzeitig genau weiß, wie intelligent sie sind. Er zieht das Äffchen also in seinem Sinne auf und zähmt es. Und so treffen eines Tages Jack, der Bärenpavian, und James Edwin White auf dem Marktplatz in Uitenhage aufeinander. Es ist ein Treffen, das das Leben von beiden verändern wird. Um das zu verstehen, muss man die Geschichte von James Edwin White kennen. Es ist die Zeit der Burenkriege, des Diamanten- und Goldrauschs. Im südlichen Afrika wird das Eisenbahnnetz ausgebaut. Und James Edwin White ist Schaffner bei der staatlichen Eisenbahngesellschaft Cape Government Railways. Ein guter Job. James ist nicht ganz unbekannt. Seine Kollegen und Freunde nennen ihn Jumper, den Springer. Diesen Spitznamen hat sich der drahtige Mann mit dem Schnauzbart eingefangen, weil er sich gelegentlich einen Spaß daraus macht, von einem Zug auf den anderen zu springen. Oder er schwingt sich wie ein Akrobat von Wagen zu Wagen, während der Fahrt. Eines Tages im Jahr 1877 passiert das, was passieren muss. James Jumper White spielt mal wieder den Akrobaten und bei einem waghalsigen Sprung rutscht er auf der Plane des Wagens aus und fällt. Er fällt unter den fahrenden Zug. Aber er hat Glück im Unglück oder wie man das auch immer nennen will, denn er überlebt. Allerdings müssen seine beiden Beine oberhalb der Knie amputiert werden. Für James ist das Leben nicht mehr das, was es mal war. Obendrein verliert er seinen Job, denn natürlich ist ein Mann ohne Beine für die Eisenbahngesellschaft wertlos. Jumper ist jetzt arbeitslos, aber er ist nicht der Typ, der einfach aufgibt. Also bastelt er sich in seiner Not eigenhändig eine Prothesenkonstruktion aus Holz. Die schnallt er sich mit Gurten an die verbleibenden Oberschenkelstumpen und an den Oberkörper. Und tatsächlich, er kann mit dieser selbstgebastelten Konstruktion aufrecht stehen und gehen. Ein bisschen wackelig, versteht sich. Die Bahngesellschaft zeigt sich gnädig und gibt ihm einen Job als Streckenwärter. In der Nähe der kleinen Stadt Uitenhage, an der Bahnstrecke zwischen Kapstadt und Port Elizabeth, muss er jetzt die Weichen für die vorbeifahrenden Züge stellen. Aber das Gehen ist mühsam und das Überqueren der Gleise kaum möglich. Jeden Tag muss er sich einen Kilometer weit von seiner Hütte zum Stellwärterposten schleppen. Also bastelt er sich auch einen handbetriebenen Karren, den er auf die Gleise stellt, und damit geht es leichter. Aber so richtig ideal ist das alles nicht. Eines Nachmittags geht James also auf den Markt und traut seinen Augen nicht. Er sieht einen Ochsenkarren und auf dem Bock sitzt ein Affe. Der Affe ist Jack.
Ja, nee, der war tatsächlich sozusagen der Kutschenfahrer, wenn man so will, ja. Das können die schon.
Julia Fischer leitet die Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum. Die Wissenschaftler dort untersuchen die Intelligenz und Kommunikation von nichtmenschlichen Primaten. Paviane sind Julia Fischers Spezialgebiet. Darum kennt sie die Geschichte von Jack und weiß, wie intelligent Paviane sein können.
Die Paviane werden in Namibia und in Südafrika wurden ja auch eingesetzt als Hirten, als Ziegenhirten. Man hat dann praktisch das Jungtier weggenommen von seiner Horde, hat es dann mit den Ziegen aufgezogen. Und dann aber waren die wohl so verständig, dass man die einsetzen konnte, die Ziegen zu führen und dann auch wieder zurückzuführen abends in den Stall. Und was das ganz besonders Erstaunliche war, dass die Paviane genau wussten, zum Beispiel wenn jetzt ein Zicklein fehlte, zu wem das gehörte. Ne? Wenn das Ticklein dann irgendwie rumsprang und blökte, dann gibt es Fotos auch davon, ja, wie dann dieser Pavian mit dem Ticklein auf dem Arm zu der Mutter hinläuft und ihr das Ticklein bringt.
Der Pavian Jack ist kein Ziegenhirte. Aber als James Jumper White ihn sieht, diesen starken Affen, der intelligent genug ist, den Ochsen zu zeigen, wo es lang geht. Ein Affe, der seinem Besitzer wie ein Knecht dient. Ein Affe, der geschickt mit seinen Händen die Zügel hält. Da weiß James, diesen Affen muss ich haben. Jumper humpelt auf seinen Prothesen zum Besitzer des Pavians und beginnt zu handeln. Eigentlich will der Besitzer seinen zahmen Affen überhaupt nicht verkaufen. Aber Jumper hat Glück. Oder genügend Geld. Oder vielleicht hat der Besitzer auch einfach nur Mitleid mit dem verkrüppelten Mann. Fest steht, der Affe Jack wird von nun an Jumpers ständiger Begleiter. Jeden Morgen schiebt der Pavian den Streckenwärter auf seinem Holzwägelchen zur Arbeit. Erst geht es einen leichten Hügel hoch. Oben angekommen, hopp, schwingt sich der Affe auf den Wagen. Und dann rollen beide abwärts zum Stationshäuschen.
Und dann hat er den Pavian trainiert, auf das Signal der Züge zu achten. Und jeweils die Weiche dann umzustellen, je nachdem, welches Signal die Züge gegeben haben. Ja, und dann ist er halt rausgelaufen und hat den Schalter umgelegt.
Je nachdem, ob der sich nähernde Zug einmal, zweimal oder dreimal pfeift, weiß Jack genau, welche Weiche er zu stellen hat. Bei 4 Pfeifsignalen weiß der Pavian Bescheid, dass der Zugchef Kohle nachladen muss. Also schnappt er sich den wichtigen Schlüssel für das Kohlenlager, der im Stationshäuschen hängt, und bringt ihn zum Lokomotivführer. James Jumper White steht immer daneben und kontrolliert, was der Affe macht. Aber Jack irrt sich nie. Ich persönlich finde, an dieser Stelle wird die Geschichte fabelhaft. Also im besten Sinne des Wortes ein bisschen unglaubwürdig.
Nee, so richtig unglaubwürdig klingt es nicht. Also man kann sich schon vorstellen, ja. Man weiß einfach, dass wenn man die Tiere früh aus ihrer Horde rausnimmt und praktisch mit den Menschen aufzieht, dass die gelehrig sind und dass sie eine ganze Menge lernen können, ja. Es ist natürlich trotzdem, also was er da macht und dass er es richtig gemacht hat, das ist schon ein dickes Ding.
Und das ist wirklich ein Merkmal von vielen Primaten, ne? Und gerade von Pavianen sind eben hochsoziale Wesen. Es gibt auch weitgehend solitär lebende Primaten, wie zum Beispiel Orang-Utans oder auch Gibbons. Aber gerade Paviane haben einen unglaublichen sozialen Sinn und können sich sozusagen hereindenken in eine Situation.
Jack und James werden ein unzertrennliches Paar. Sie leben zusammen in der Hütte des Streckenwärters. James bringt dem Affen auch bei, den Boden der Hütte zu fegen oder Müll aufzusammeln. Sie arbeiten zusammen und wenn Gefahr droht, fletscht Jack seine Zähne. Für seine Arbeit bekommt der Pavian Jack jeden Abend einen Schluck guten Cup Brandy. Das hatte der vormalige Besitzer James noch mit auf den Weg gegeben. Denn wenn der Pavian den Brandy nicht bekommt, ist er dermaßen beleidigt, dass er am nächsten Tag schmollt und die Arbeit verweigert. Eines Tages nähert sich ein Zug in Richtung Port Elizabeth. Im Zug sitzt eine prominente Dame, eine einflussreiche Society Lady.
Die im Zug stand und aus dem Fenster geguckt hat und dann gesehen hat, wie dieser Pavian die Weiche betätigt und dann sofort die Eisenbahngesellschaft alarmiert hat, weil das ja nicht sein kann, dass da ein Affe an diesen Schaltern da rummacht.
Es gibt einen riesigen Skandal. Die Dame fürchtet um ihre eigene Sicherheit und um die der anderen Passagiere und informiert die Eisenbahngesellschaft in Kapstadt. Niemand weiß dort, dass James White einen Affen als Assistenten hat. Zuerst wollen die Vorgesetzten der Dame nicht so richtig glauben. Doch schließlich fühlen sie sich gezwungen, dem Streckenwärter bei Eutenhage einen Besuch abzustatten. Als sie den Pavian sehen, wird James Jumper White sofort gefeuert. Aber wie bereits zu Beginn erwähnt, James ist niemand, der einfach aufgibt. Er fordert seinen Vorgesetzten auf, sich von Jacks Fähigkeiten persönlich zu überzeugen. Warum sich der Chef darauf einlässt, ob aus purer Neugierde oder aus Mitleid mit dem behinderten James, das weiß keiner so genau.
Aber dann konnte wohl dieser Schrankenwärter, konnte die davon überzeugen, dass der Pavian das tatsächlich richtig macht und so konnte er das dann auch wohl weiter betreiben.
Jack macht seine Arbeit mit solch einer Perfektion, dass er und James nicht nur weiterarbeiten dürfen. Jack wird außerdem von nun an der erste, vermutlich auch einzige Affe, der bei einer Eisenbahngesellschaft als offizieller Mitarbeiter registriert wird. eine eigene Angestelltennummer erhält und mit monatlichen Rationen vom Staat entlohnt wird. Es heißt, er bekommt 20 Cent am Tag und jede Woche eine halbe Flasche Bier. Der Pavian Jack the Signalman und James Jumper White arbeiten noch ein paar Jahre zusammen. Dann wird Jack krank. Durch seinen ständigen Kontakt zu Menschen steckt er sich mit der Schwindsucht an. Tuberkulose. 1890 stirbt der Pavian daran. Wie Jumper ohne seinen treuen Affen weitergemacht hat, ist nicht bekannt.
Jack the Signalman, ein Pavian mit Personalnummer. Vera Pache hat die Geschichte für die 100 erzählt. Es geht um Menschen heute Abend und es geht um Affen. Er kam näher dran an den scheuen Superstar als fast alle Menschen. Er war eigentlich immer dabei. Im Bett, am Tisch, beim Abendessen, danach dann vorm Fernseher, aber auch im Tonstudio bei Fernsehshows und, und. 20 Jahre lang haben Michael Jackson und sein Lieblingsschimpanse Bubbles miteinander verbracht. Michael hat den Schimpansen den Moonwalk beigebracht, hat ihn mit auf Tour genommen. Unsere 100-Reporterin Hannah Ender ist eingefleischter Michael Jackson-Fan, hat sich sogar wissenschaftlich schon mit Michael Jackson beschäftigt. Diesmal aber nicht mit seiner Musik und der Person, sondern ganz besonders mit dem Affen des King of Pop. Hallo Hannah.
Ganz genau, hallo.
Wie kamen eigentlich Michael Jackson und Bubbles zueinander?
Ja, also die Geschichte beginnt 1983. Da wird Bubbles in Texas in einem medizinischen Versuchslabor geboren. Und als er so etwa 8 Monate alt ist, wird er dann von Bob Dunn, einem Tiertrainer aus Hollywood, gekauft und an Michael Jackson weitergegeben. Und ja, Bubbles ist dann quasi bei dem gesamten Jackson-Clan eingezogen. Michael Jackson hat nämlich noch bis zu seinem 30. Lebensjahr, bis er dann Neverland gekauft hat, zu Hause bei seinen Eltern in Encino, einem Stadtteil im Norden von Los Angeles, gelebt. Ja, und da wohnte dann der gesamte Jackson-Clan mit den Eltern Joseph und Catherine, Michael, Jermaine, Janet, Latoya. Und damals gab es auf diesem 10.000 Quadratmeter großen Anwesen schon so eine Art kleinen Zoo. Ja, es gab Louis, das Lama.
Sehr schön.
Ja, Michael Jackson hat auch eine Schlange, Muscles. Papageien, Flamingos und so weiter und so fort. Später auf Neverland kamen ja dann noch Tiger, Elefanten und Giraffen dazu. Und Mutter Catherine Jackson, die hat immer zu den Kids gesagt, ihr könnt euch echt jedes Tier anschaffen, aber bitte keinen Affen. Das war total ihr Horror. Aber als Michael dann mit dem Baby-Schimpansen Bubbles ankam, da hat er dann irgendwie so lange gebettelt und ja, dass der Affe bleiben darf. Und da wurde auch Mama Jackson weich und Bubbles wurde Teil der Jackson-Familie.
Ach toll, das hört sich nach einer schönen Geschichte an. Wie kann man sich denn das vorstellen? In diesem sehr besonderen Haus mit den sehr vielen Tieren und den sehr vielen Menschen, mit Bubbles und dem Jackson-Clan. Wie war der Alltag da?
Also Latoya Jackson, die hat mal in einem Interview gesagt, Bubbles became one of us. Also er wurde einer von uns, quasi wie so ein neues Familienmitglied. Angeblich hatte Bubbles seine eigene Nanny, seinen eigenen Tiertrainer und auch seinen eigenen Bodyguard. Er saß mit dem ganzen Jackson-Clan auch zum Abendessen am Familientisch, aß mit Messer und Gabel, guckte mit der Familie Fernsehen, putzte sich abends mit Michael die Zähne. Michael brachte Bubbles dann auch den Moonwalk bei und ja, wurde sowas wie so eine Ziehmutter für Bubbles. Auf der Neverland Ranch, dann später schlief Bubbles tatsächlich auch mit Michael in einem Bett, benutzte dieselbe Toilette, ja, wenn er nicht gerade eine Windel trug, trug dieselben Sachen und naschte dieselben Süßigkeiten beim Fernsehabend. Und Bubbles war auch dann dabei, wenn Michael halb Hollywood zu Gast hatte. Alex Gernern, das ist der ehemalige Chefredakteur der Bravo, der hat Michael dutzende Male getroffen und ihn mehrere Jahre lang auf Tour begleitet. Und der hat mir diese Anekdote erzählt.
Michael hat er ein Dinner gemacht bei sich zu Hause in Encino und bei diesem Dinner waren berühmte Freunde. Da war also Robert De Niro, da war Joe Pesci und Marlon Brando, der damals ja schon etwas voluminöser war. Und plötzlich kam Bubbles ins Esszimmer. Und was macht Bubbles? Er springt sofort Marlon Brando an. Und Michael war richtig so ein bisschen beleidigt, dass er nicht zu Herrchen kommt quasi, sondern zu Marlon Brando. Und der Hintergrund ist, dass Schimpansen sich immer die mächtigsten und stärksten im Raum aussuchen. Und es war in dem Fall natürlich Marlon Brando. Ja.
Marlon Brando ist aber auch einer, der, dem man zutrauen kann, so einen Affenclan zu leiten. Ne?
Genau, ich würde den auch anspringen.
Kam denn wirklich das enge Umfeld von Michael Jackson damit klar, dass da die ganze Zeit dieser Affe immer dabei war? Also es ist ja schon schräg.
Ja, also es ist schräg und es ist natürlich auch so ein Zeichen dieser Exzentrik, die Michael Jackson umgeben hat. Und die meisten, die kamen eigentlich auf sowas relativ gut klar. Also Quincy Jones zum Beispiel, Michael Jacksons legendärer Produzent, der hat mal gesagt, Bubbles hat bessere Tischmanieren als viele Menschen, die er kennt. Fand ich ja ganz nett. Und Quincy Jones musste ziemlich viel Zeit mit Bubbles auch verbringen, weil der ständig auch im Tonstudio immer dabei war. Zum Beispiel bei den Aufnahmen zu Bad und so weiter. Aber tatsächlich ist nicht jeder so entspannt mit der Präsenz von einem Affen umgegangen. Es gibt eine Geschichte, das Ende der 80er Jahre hat Michael Jackson Freddie Mercury in London zu Studioaufnahmen getroffen und er hat natürlich Bubbles mitgebracht. Jackson und Freddie Mercury wollten eigentlich ein paar gemeinsame Songs produzieren, aber dazu kam es nie.
Schade eigentlich.
Schade eigentlich, ja. Also Freddie Mercury wurde total sauer, weil Michael seinen Affen immer zwischen die beiden gesetzt hat bei der Arbeit. Und zwischen den Aufnahmen hat sich Michael Jackson dann ständig an seinen Affen gewandt und hat Bubbles gefragt, ja, wie findest du den Take? Oder soll man es nochmal aufnehmen? Und irgendwann ist Freddie Mercury echt durchgedreht, ist wutschnaubend aus diesem Studio gerannt und hat geschrien, ich kann nicht singen, wenn jeden Abend ein verdammter Schimpanse neben mir sitzt.
Also ich kann Freddie Mercury wirklich gut verstehen. Irgendwann hört es dann auch auf. Ne? Ganz süß, einen Affen dabei zu haben, aber irgendwann hört es dann auf. Wie war das eigentlich, wenn Michael Jackson auf Tour ging? Der ging ja oft auf Tour und lange und in der ganzen Welt.
Genau, dann ist Bubbles mitgekommen, natürlich. Hallo. Nein, also nicht immer tatsächlich. Oft hat sich dann auch sein Trainer Bob Dunn um ihn gekümmert. Aber während der Bad Tour zum Beispiel 1988 war Bubbles ganz oft mit on Tour und hat sich natürlich auch wie ein echter Superstar verhalten und nämlich auch das ein oder andere Meeting platzen lassen oder auch Hotelzimmer verwüstet, wie mir Alex Gernand von der Bravo erzählt hat.
In Indianapolis während der Bad Tour, da gab es ein Meeting, ein Business-Meeting zwischen Michael Jackson und Joe Pesci mit den Sponsoren von Pepsi. Da waren also zwei hochrangige Pepsi-Manager im Hotelzimmer in der Suite und man besprach Dinge und Aktionen und plötzlich fliegt Obst, Pflaumen, Äpfel, Orangen fliegen durchs Zimmer, ja, und man dreht sich um und sieht Bubbles, der eine Riesenfreude dran hat, hier die Sachen durch den Raum zu schmeißen. Michael lacht sich tot. Und die beiden Pepsi-Manager hatten leider weniger Humor und fanden es nicht so witzig, ja.
Sehr schön.
Genau, Attacke. Ja, also hochrangige Pepsi-Manager, die hat er gern beworfen. Und während der Bad-Tour ist Bubbles dann auch auf hochrangige Politiker sogar getroffen. In Japan hat sich Michael Jackson gemeinsam mit Bubbles und dem Bürgermeister von Osaka zum Tee getroffen.
Nun weiß man ja, dass die Japaner das mit dem Tee sehr ernst nehmen. Da gibt es so eine Teezeremonie. Das war dann so, ja? Teezeremonie mit Schimpanse?
Oder? Genau, Tea-Time mit Affe. Also das Ganze war irgendwie so eine ganz seltsame Pressekonferenz, die Michael Jackson mit dem Bürgermeister und Bubbles eben gab. Man muss sich das vorstellen, Michael sitzt am Tisch neben ihm Bubbles und gegenüber so eine Horde Fotografen und Bubbles will die ganze Zeit immer so zu dieser Tasse Tee greifen, die da auf dem Tisch steht und Michael gibt ihm schließlich die Tasse und lässt sie nippen und gemeinsam trinken sie dann aus dieser einen Tasse. Dieses Foto erscheint dann am nächsten Tag auf den Titelseiten der Yellow Press und spätestens da hatte Michael sein Image als Wacko Jacko, also als total durchgedrehter Typ weg.
Ja, das habe ich jetzt aber schon vor 2 Minuten gedacht, als du die ersten Anekdoten so von dir gegeben hast. Es ist doch auch crazy, also das kann man doch verstehen, es ist total schräg.
Es ist crazy, aber man muss dazu halt auch Michael verstehen. Ne? Der hat halt Tiere geliebt, weil er denen vertrauen konnte. Ne? Bei all diesen Menschen um ihn herum konnte er sich ja nie sicher sein, wollen die ihn ausnutzen oder wollen die nur an sein Geld. Selbst innerhalb der Familie, also Jermaine und LaToya Jackson haben zum Beispiel oft schlecht hinter seinem Rücken geredet mit der Presse. Und das heißt, diese Tiere, die haben ihm so eine Geborgenheit gegeben. Also die wollten eigentlich nur eins, nämlich Zuneigung. Und dazu kommt natürlich auch dieses Peter-Pan-Syndrom, dieses nicht erwachsen werden wollen, sich wirklich mit Kindern und Tieren umgeben, sich so eine Art Fantasiewelt aufbauen, wie er es dann auf Neverland gemacht hat, so fernab der Realität. Und so ein Gefährte wie Bubbles hat dann, so komisch es klingt, Michael auch eine ganz, ganz große Sicherheit gegeben.
Ja, wie kann so ein kleiner Schimpanse so einem Menschen eine Sicherheit geben?
Michael Jackson, das vergessen die meisten immer, wenn sie so Bühnenbilder sehen, aber der war abseits der Bühne ja ein ganz, ganz schüchterner, scheuer, zurückgezogener Mensch und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die mir Alex Gernand von der Bravo erzählt hat. Es stand die Veröffentlichung von Bad bevor. Michael stand unter immensem Druck nach dem Erfolg von Thriller und Michaels Plattenfirma und sein Manager Frank DiLeo hatten folgende Idee. Die haben gesagt, komm an, wir laden ganz wichtige Leute aus der Musikindustrie zu dir nach Hause zum Abendessen ein und spielen dann als Highlight die nagelneuen Tracks vom Bad-Album.
Und Michael sagte, um Gottes Willen, nein, ich kenne die Leute nicht, das sind Fremde. Er war ja sehr zurückhaltend und auch ein bisschen schüchtern, wie man weiß. Und er hat sich gesträubt und gesträubt. Und irgendwann hat Frank DiLeo gesagt, du musst kommen. Und dann sagt Michael, okay, aber nur unter einer Bedingung, ich werde Bubbles dabei haben. Und dann kam er zu diesem Dinner und hat kurz Hallo gesagt und er hatte dann Bubbles im Arm. Und das zeigt auch so ein bisschen die Verbundenheit und dass er sich mit ihm sicher gefühlt hat.
Genau, also wie so ein bester Freund quasi. Mhm. Und also für die Presse war dieser Affe natürlich wieder, wie du auch gesagt hast, so ein weiterer Beweis für Michaels Craziness. Die Yellow Press hat sich permanent lustig gemacht und teilweise auch unwahre Stories verbreitet. Dann hieß es zum Beispiel, dass Bubbles bei Elizabeth Taylors Hochzeit, die auf Neverland stattgefunden hat, der Ringträger sein wird.
Schönes Bild.
Schönes Bild, ja. Aber das stimmte teilweise halt auch gar nicht. Ne? Michaels Antwort auf alle diese Gerüchte in der Presse war dann der Song Leave Me Alone. Den kennen vielleicht noch die ein oder andere. Und in dem Video sind auch Bubbles und seine Schlange Muscles zu sehen. Und die Message ist eigentlich ganz klar. Diese Tiere verstehen mich, ihr tut es nicht, leave me alone. So, lasst mich alleine.
Nun wissen wir ja alle, dass Schimpansen sensible, sehr intelligente Geschöpfe sind. Und dass es eigentlich keine Tiere dafür sind, im Bett von Superstars zu pennen, sie zu stützen bei Meetings, beim Fernsehgucken dabei zu sein. Die Sache hat doch bestimmt Tierschützer auf den Plan gerufen, oder?
Ja, die gab es aber nur vereinzelt. Ich glaube, heute wird das auch anders aussehen. Ne? Da würden mehr Proteste erheben. Damals war das noch nicht ganz so wild. Aber Michael hatte sich zum Beispiel auch mit Jane Goodall befreundet. Das ist diese berühmte Primatenforscherin, die 1960 schon begann, das Verhalten von Schimpansen in Tansania zu untersuchen.
Die und mit denen gelebt hat. Ne?
Genau, sie bekannt. Hat dort auch mit den Tieren zusammengelebt. Eigentlich wie Michael Jackson und Bubbles, nur sie hat sich halt an deren Lebensraum angepasst. Aber Jane Goodall und Michael Jackson, die hatten regelmäßig Kontakt und sie hat Michael auch mal auf Neverland besucht und er hat sie oft um Rat gebeten. Und Jane Goodall hat Michael dann auch davor gewarnt, dass es wirklich irgendwann an der Zeit sein wird, sich von Bubbles zu trennen, damit er artgerecht aufwachsen kann. Und irgendwann war es dann halt auch soweit. Ne?
Was ist dann passiert?
Ja, also mit zunehmendem Alter werden halt Schimpansen aggressiver und stärker. Also wenn die in die Pubertät kommen, dann sind die so stark, dass sie dir mit einem einzigen Händedruck alle Knochen brechen können. Dann war es eben an der Zeit, sich von diesem Affen zu trennen. Hinzu kam, dass Michael Jackson ja auch echter Vater wurde. Und zwar, nachdem er die Krankenschwester Debbie Rowe geheiratet hat. 1997 kam sein Sohn Prinz Michael zur Welt. Ein Jahr später seine Tochter Paris. Und spätestens mit Babys im Haus wurde es auch wirklich gefährlich, sich noch einen Affen zu halten. Michael hat das Problem so gelöst, er hat Bubbles weggegeben und in den folgenden Jahren mehrere jüngere Affen adoptiert. Die hießen Max und Action. Die wurden dann in der Öffentlichkeit oft für Bubbles gehalten. Bubbles selbst kam dann zu seinem Trainer Bob Dunn und 2005 ins Center for Great Apes nach Florida. Das ist so eine Art Alterssitz für ausrangierte Showtiere und da lebt er bis heute.
Weiß man, wie es ihm da geht?
Ja, ihm geht es sehr gut da. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt, schon etwas ergraut, aber genießt so das ganz beschauliche Leben eines Florida-Rentners.
Sehr schön.
Genau. Er soll gerne Instrumentalmusik hören, heißt es. Ab und zu raucht er eine und er liebt alte Flipper-Folgen. Dann sucht er sich immer so VHS-Kassetten selbst aus einer Pappschachtel heraus, legt sie in den Videorekorder und drückt auf Play.
Warum zum Teufel Flipper?
Ja, also es heißt, angeblich mag er die Geräusche, die Delfine machen. Also okay, die Amter. Ja, genau. Mhm. Fotos mag er gar nicht. Also wenn du ihn besuchen würdest und versuchst, irgendwie ein Foto von ihm zu machen, dann lehnt er sich zur Seite, dreht er sich zur Seite.
Das hat er von Michael gelernt, ne?
Na, ja, also ich glaube schon, dass er das eine oder andere Traumata von den Paparazzi mitgenommen hat, diese vielen, vielen Fotokameras. Und das mag er eben heute nicht mehr. Aber er malt. Also ein Bild von ihm wurde letztens für 1000 Pfund auf der Art Basel Miami versteigert, um Geld zu sammeln für das Tierheim. Eine traurige Sache ist nämlich, dass Michael Jackson seinem geliebten Freund keinen einzigen Penny hinterlassen hat. Ja? Mhm. Also im Testament wurde der Schimpanse nicht erwähnt, deshalb ist er auf Spenden angewiesen. Und übrigens, wer will, kann für Bubbles die Patenschaft übernehmen. Ein Jahr lang, und zwar für nur $25 im Monat, kann man wirklich ein Jahr lang Pate für den wohl berühmtesten Schimpansen der Popwelt werden.
Nur, hast du ja erzählt, ne? Bubbles war 20 Jahre mit Michael Jackson zusammen, hat mit dem in einem Bett gepennt, hat mit dem zu Abend gegessen, hat einiges erlebt zusammen mit Michael Jackson. Vermisst er Michael nicht total?
Ja, das weiß man nicht ganz genau. Also Fakt ist, dass als Michael Jackson im Juni 2009 starb, kamen im Center for Great Apes so körbeweise Briefe für Bubbles an, Beileidsbekundungen. Tatsächlich glauben die Pfleger aber, dass Bubbles schon lange über die Trennung von Michael hinweggekommen war, denn sie haben ihm immer so Fotos gezeigt und am Anfang hat er, also Fotos von Michael Jackson, und am Anfang hat Bubbles immer noch sehr aufgeregt reagiert und hat eine Reaktion gezeigt, aber nach und nach hat ihn das irgendwie gar nicht mehr gejuckt und er hat das Interesse verloren. Eine Sache, die hat Bubbles aber nicht vergessen, wenn er richtig gut drauf ist, das berichten die Tierpfleger, dann legt er in seinem Gehege manchmal noch für einige Sekunden den Moonwalk hin.
Der Hammer. Vielen Dank, Hanna.
Bitte.
Einfach so wegsperren, das geht nicht. Wenn ein Mensch seiner Freiheit beraubt wird, dann geht das nur mit richterlichem Beschluss, Haftbefehl. Niemand darf eingesperrt werden, ohne dass ein Richter das angeordnet hätte. Das ist eines der grundlegendsten Freiheitsrechte, die wir so haben. Gibt es in allen modernen Demokratien, Habeas Corpus Akte, nennt man das juristisch. Und so ein Recht für Tiere zu fordern, das scheint ja erstmal völlig albern, ne? Wenn man bedenkt, wie viele Tiere wir Menschen so einsperren in der Landwirtschaft, der Wissenschaft und Forschung, Zoos und so weiter und so fort. Sowas kann ja nur ein Spinner fordern, ne? Ein fanatischer Tierschützer oder so. Stephen Wise ist aber kein Spinner. Er fordert solche Rechte tatsächlich unter anderem für Schimpansen und er ist der festen Überzeugung, es wird sie irgendwann geben. Matthias Röckel stellt uns Stephen Wise vor.
All right, sir, thanks for coming on the show. I got a couple of warnings right up front, okay? You're a lawyer, right?
I am.
And you're trying to get animals the same rights that humans have in a court of law.
I'm trying to get a chimpanzee the right to get out of a cage on a writ of habeas corpus.
Mich laust der Affe, hat sich Moderator Stephen Colbert wohl in seiner News-Comedy-Show gedacht, als ihm Anwalt und Tierrechtler Stephen Wise mit seinen Thesen gegenübersaß. Das war vergangenen Jahres und Colbert, der in seiner Showrolle die überspitzte Art eines konservativen Amerikaners spielt, ließ sich kein Klischee entgehen, um sie dem Anwalt um die Ohren zu knallen. Tierrechtler Stephen Wise, er ist so etwas wie ein Affenflüsterer. Er möchte Primaten auf freien Fuß setzen und dafür verbringt er viel, viel Zeit mit akribischer Anwaltsrecherche. Die Primetime-Talkshow war für ihn eher ein seltener und ungewöhnlicher Auftritt.
Ich war vor einem Interview selten so nervös. Colbert war einerseits sehr mitfühlend, aber er hat auch versucht, mich in die Falle zu locken. Wir konnten dabei ein Publikum erreichen, an das wir sonst nicht herankommen.
Sich über Stephen Wise lustig zu machen bei dieser Comedy-Talkshow, das geht in Ordnung. Doch unter Tierfreunden und Animal Rights Activists ist dieser Mann ein unantastbarer Held. Er hat Großes vor. Er möchte Tieren die gleichen Grundrechte wie Menschen geben. Schimpansen zum Beispiel. Sie werden rechtlich als Objekt betrachtet. Der Mensch kann dem Affen seines Lebensraum entführen, ihn in einen Käfig sperren oder im Zirkus eine lustige Tanznummer aus ihm machen. Primaten besitzen genauso viele Rechte wie Sklaven, nämlich keine, meint Stephen Wise. Mit seiner Organisation, dem Non-Human Rights Project, möchte er nicht nur einzelnen Tieren helfen, sondern die Gesetzeslage ändern.
Wir sagen, dass nichtmenschliche Tiere wie Personen betrachtet werden sollen. Nicht als reine Menschen, aber als Personen. Damit werden sie zu Rechteinhabern. Gesetzlich gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen einer Sache und einer Person. Wenn sie eine Sache ist, dann ist sie auch nichts anderes als diese Palme da draußen. Wenn sie als Person gilt, dann hat sie die gleichen Rechte wie mein Sohn.
Aus Tieren soll keine Person werden, erklärt Wise in einem Dokumentarfilm. Sie sollen personenähnliche Rechte bekommen, so wie wir Menschen. Klar, klingt nach der Arbeit eines Tierschützers. Doch dieser Mann hier, er geht ziemlich weit. Er rüttelt mit seinen Thesen an unseren Grundsätzen, an der Vorstellung von Mensch und Tier. Tiere haben nichts verbrochen und deswegen sollen sie auch nicht wie Verbrecher eingesperrt werden, fordert Wise. Für uns Menschen gibt es Gesetze, damit so etwas eben nicht passiert. Wie die Habeas Corpus Klage, mit der ein Anwalt zum Beispiel gegen das Festhalten einer beliebig verurteilten Person, wie zum Beispiel auf Guantanamo, kämpfen kann. Und was hat das alles mit Tieren zu tun? Nehmen wir uns einen Schimpansen als Beispiel. Wir stellen uns vor, er wird in einen Käfig gesteckt. Er geht da nicht freiwillig rein und er würde am liebsten selbst die Türe öffnen, um wieder frei zu sein. Mit seinen kognitiven Fähigkeiten kann er eigene Entscheidungen treffen. Er empfindet Schmerz, Freude und Leid. Wir wissen, dass er ein kluges Tier ist. Er kann sich sogar selbst im Spiegel erkennen. Und aufgrund der sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten gehen Forscher davon aus, dass Primaten ihre Handlungen planen und nicht instinkthaft reagieren. Also sind sie von einer Person gar nicht so weit entfernt. Trotzdem werden Schimpansen gegen ihren Willen für Forschungszwecke benutzt und jahrelang in Käfigen gehalten. Stephen Weiss schätzt die Zahl der in den USA gefangenen Affen auf 3000.
Schimpansen wurden nicht geschaffen, damit man sie in Käfige steckt und an ihnen Forschung betreibt. Sie leben am liebsten in großen Gruppen mit Schimpansen jeden Alters, männliche und weibliche. Die Art und Weise, wie die Schimpansen dort gehalten wurden, war inakzeptabel. Und deshalb war für uns klar, dass wir sie wie Häftlinge betrachten müssen.
Im Dezember 2013 fordert Stephen Weiss eine Art Haftprüfung für 4 Schimpansen im Bundesstaat New York, darunter auch Hercules und Leo. Beide Chimps leben auf dem Gelände der Stony Brook Universität, wo sie für Forschungszwecke untergebracht sind.
Als wir zum ersten Mal einen Antrag im Fall Hercules und Leo gestellt haben, da war der Richter uns gegenüber sehr feindselig. Er hat uns nicht mal empfangen und wir bekamen keine Anhörung bei ihm. Auch das Berufungsgericht war sehr ablehnend.
Der erste Versuch, Hercules und Leo und 2 weitere Schimpansen als rechtliche Personen anzuerkennen, scheitert. Der erste Richter meint, es gäbe gar kein Gesetz dafür. Ein weiterer findet den Fall äußerst spannend, doch will sich an solch einer Grundsatzentscheidung im Tierrecht nicht die Finger verbrennen. Für Tierrechtler Weiss und sein Team ist das keine Überraschung. Sie sind nicht mal großartig enttäuscht. Ihre Strategie basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung, Trial and Error, ohne Ende in Sicht.
Ich habe mit den Vorbereitungen für diese Fälle im Jahr 1985 angefangen. Damals habe ich vorhergesagt, dass es 30 Jahre dauern wird, bis wir in der Lage sind, diese Anträge zu stellen, bis wir passende Theorien entwickelt haben. Außerdem mussten wir warten, bis es an der Zeit war, eine faire Chance auf einen Sieg zu bekommen.
Seine ersten Berufsjahre verbringt Weiss als gewöhnlicher Anwalt. Eines Tages stößt er auf ein Buch namens Animal Liberations von Pete Singer, in dem der Autor schreibt, dass Affen dem Menschen viel ähnlicher sind als anderen Tieren. Darauf spezialisiert er sich auf juristische Fälle mit Tieren. Und so wird er unter den Anwaltskollegen selbst zur seltenen Spezie. Wenn Weiss den Gerichtssaal betritt, höhnt es Gelächter. Einmal wird er sogar mit Hundebällen verspottet. Seine Pionierarbeit bleibt anfangs unbeachtet. Erst 10 Jahre später erkennt man in Weiss einen Experten für Tierrecht. Inzwischen unterrichtet er an der Harvard Law School und da hören wir mal kurz rein.
Now we've been laying the groundwork for the first lawsuits that are going to truly seriously take on the idea of whether a non-human animal has to be a legal thing or whether or not it's possible to be a legal person.
Das hier ist ein Mitschnitt aus dem Hörsaal der Harvard Law School. Seine Studenten schmunzeln. Hey, meint Steven, die Tiere können nicht einfach ihre Hand heben nach dem Motto, hey, ich bin kein Etwas, sondern eine Person. Und Stephen fügt hinzu, wie kann ein Anwalt einem Richter überhaupt klar machen, dass Tiere auch ein Recht auf Freiheit und Gleichberechtigung haben? Moment, ist Stephen Weiss ein Mad-Professor? Wohin soll das eigentlich führen? Sind Affen denn überhaupt zurechnungsfähig? Weiss hat auf all diese Gedanken eine klare Antwort mit klaren Argumenten.
Wir sprechen über wirklich basic things like what are legal rights?
Wir reden hier von Grundsatzrechten und wir fragen uns, welche Rechte sind das? Woher kommen sie? Warum haben wir Menschen diese Rechte? Vor 250 Jahren hatte eine normale Person sehr wenige Rechte. Und wenn du damals ein Sklave warst, dann hattest du gar keine. Wenn du ein Kind warst, hattest du auch keine Rechte. Aber heute haben alle Menschen diese Rechte. Und man fragt sich, was musste passieren, damit es so kommt?
Da es anfangs gar keine und immer noch wenig Bücher für Tierrecht gibt, veröffentlicht Weiss eigene Publikationen. 2005 erscheint sein drittes Buch Though the Heavens May Fall, in dem er die gerichtliche Verfügung Habeas Corpus erklärt.
Ich habe mir den bekannten Sklavenfall Somerset vs. Stuart angeschaut aus dem Jahr 1772 in London. Die Anwälte haben damals mit Habeas Corpus Argumenten jemanden aus der Sklaverei befreit. Und als ich feststellte, dass die Argumente aus dem Somerset-Fall auch sehr nützlich für unsere Schimpansen sein könnten, da habe ich angefangen, den Fall richtig zu recherchieren. Wie haben es die Anwälte damals gemacht? Wie haben sie gewonnen?
Dank der Habeas Corpus Argumente wurde aus der Sache eine Person. Der Sklave betrat den Gerichtssaal nach den damaligen Maßstäben als Sache. Und nach dem Freispruch verließ er den Saal als Person. Das will Weiss auch für viele Tiere erreichen, vor allem für die Schimpansen Hercules und Leo. 2014 versucht Stephen Weiss es erneut vor Gericht. Dieses Mal geht es um Tommy, einem ehemaligen Zirkusschimpansen, der in einem Käfig in Upstate New York gehalten wird. Weiss möchte, dass Tommy in ein möglichst freundliches Tiergehege, in das Save the Chimps Sanctuary, umziehen darf. Doch der Richter lehnt ab. Wie es sich für einen hartnäckigen Anwalt gehört, Stephen Weiss geht für Tommy in Berufung. Stephen Weiss ist ein Recherchekönig. Akribisch hat er und das Team des Non-Human Right Projects über 7 Jahre lang hinweg analysiert. Und das weltweit. Die Frage, in welchem Land und vor welchem Gericht würde ihre Habeas Corpus Klage die höchste Erfolgsquote haben? Ihr Urteil? Vor einem Gericht im Bundesstaat New York. Und das hat auch damit zu tun, dass man dort einen Fall auch nach der ersten Ablehnung immer wieder vor Gericht bringen darf. Hercules und Leo werden seit 5 Jahren an der Stony Brook Universität auf Long Island in New York in einem Wohncontainer gehalten. Für den Tieranwalt war es schwierig herauszufinden, in welchem Zustand die beiden Schimpansen sich befinden.
Wir konnten nie herausfinden, unter welchen Umständen sie gehalten werden, weil die Universität nicht mit uns zusammenarbeiten wollte. Egal, wen wir dort kontaktiert haben, niemand wollte mit uns reden, um uns über Hercules und Leo zu erzählen. Wir sind dann zum Campusgelände gegangen, auf Spurensuche, und konnten dort keine Käfige im Freien finden. Deshalb wussten wir, dass die beiden Affen die letzten 5 Jahre in Indoor-Käfigen verbracht haben müssen.
Weiss legt den nächsten Gang ein. Papiere gehen an das oberste Gericht von New York. Und dort zeigt das Gericht erste Bereitschaft für den Habeas Corpus-Fall um die beiden Affen. Ein historisches Ereignis. Denn egal wie der Prozess ausgehen sollte, allein die Interesse am Fall Hercules und Leo war für Stephen Weiss und seine Kollegen ein Volltreffer. Nach jahrelanger Arbeit bekam Anwalt Weiss zum ersten Mal die Gelegenheit, seine Argumente im Detail vorzutragen. Wer sind diese Affen? Wieso sind sie uns so ähnlich? Warum will er und sein Team diese körpereigenen Rechte für Menschenaffen durchsetzen? 30 Jahre nachdem Weiss im Gerichtssaal als Tieradvokat belächelt wurde, erobert er diesmal den Gerichtssaal für sich und seine Mandanten Hercules und Leo.
Richterin Barbara Jaffe wurde uns zufällig zugeteilt, aber sie stellte sich als eine hervorragende Richterin heraus, die uns sorgfältig zuhörte, offensichtlich darüber nachdachte und ein umfassendes Urteil schrieb, das uns in überwältigender Weise begünstigte. Letzten Endes entschied sie jedoch, dass sie durch den Tommy-Fall, den wir verloren hatten, gebunden war. Solange das damalige Urteil noch in Berufung sei, müsse sie diesem folgen, auch wenn sie Andeutungen machte, dass ihr in der Entscheidung die Hände gebunden waren.
Es kommt zu einer knappen Entscheidung. Und obwohl die beiden Schimpansen am Ende nicht als Rechtspersonen anerkannt werden, ist diese Rechtsprechung der bisher größte Triumph für die Schimpansen und Stephen Weiss. Die Richterin, sie stimmt in 12 Punkten mit den Argumenten des Non-Human Rights Project überein. In zukünftigen Fällen wird Weiss aus diesem Richterspruch zitieren können.
Well, I think the Non-Human Rights Project will have grown much larger than it is now.
Ich denke, das Non-Human Rights Projekt wird in Zukunft sehr viel größer sein, als es momentan ist. Wir wachsen jetzt schon. Je mehr Leute von uns hören, desto mehr Geld kommt auch rein. Und wir stellen mehr Anwälte ein und sind in der Lage, mehr zu tun, sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA. Ich ermutige Anwaltsgruppen und biete ihnen Hilfe an, um sie in ihrem Kampf für die Persönlichkeitsrechte nichtmenschlicher Tiere in ihrem Land zu unterstützen.
Die Versuche des Forschungsprojekts an den beiden Affen Hercules und Leo sind inzwischen vorbei. Stephen Weiss wird genau beobachten, ob die Affen jetzt in das von ihm vorgeschlagene Tiergehege Save the Chimps umziehen werden. Stephen Weiss widmet sein Leben den Tieren. Ich mag aber auch Menschen, scherzt der vierfache Vater am Telefon. Er kommt vernünftig und ruhig rüber. Ein ausgeglichener Typ, der uns liebend gerne in seine Welt der Theorien mitnimmt. Und wer weiß, in 100 Jahren ist es vielleicht ganz selbstverständlich, dass Tiere menschenähnliche Grundrechte haben. Und falls ich mal wieder in einen Zoo gehen sollte, werde ich mit den kritischen Augen von Stephen Weiss auf das Affengehege blicken.
Anwalt für Affenrecht. Matthias Röckel hat uns Stephen Weiss vorgestellt, der für Menschenrechte im Prinzip, also sowas wie Menschenrechte für Affen kämpft. Mensch-Affe heißt es heute Abend bei uns. Wir sprechen über Menschen und über Affen, darüber, wie sie zusammenleben und was sie miteinander machen. Wir haben, Niloufar, gerade gehört von Tierrechten, von ja, sowas wie Menschenrechte auch für Menschenaffen, die gefordert werden. Aber davor haben wir auch so Geschichten gehabt von Affen und Menschen, die eben zusammenleben. Einmal Bubbles und Michael Jackson und dann noch den Eisenbahnwärter
Jack the Baboon,
der Pavian, der eben da tatsächlich Weichen gestellt hat. Und sowas gibt es im Kleinen sozusagen wieder, ne? Dass Affen Menschen helfen. Denn das war ja die Geschichte. Da gab es einen behinderten Eisenbahnmitarbeiter und der hatte Hilfe von einem Pavian.
Sowas gibt es auch im Modernen. Vor allem geht es da um Haushaltsäffchen, die vor allem bei querschnittsgelähmten Menschen eingesetzt werden. In den USA reden wir jetzt nur explizit von den USA. Das sind kleine Kapuzineraffen. Also
oh, niedlich. Das sind diese ganz süßen, ja.
So 50 Zentimeter groß, 4 Kilo. Und die haben wirklich ganz geschickte Hände. Also die können Knöpfe und Tastaturen bedienen. Und die bleiben ein Leben lang freundlich. Das klingt jetzt vielleicht bekloppt, aber das ist
anders als bei
Menschenaffen.
Genau, Schimpansen, die irgendwann aggressiv werden, weswegen Bubbles ja auch weggegangen ist und so.
Genau so. Mhm. Und die können dann zum Beispiel eine Brille aufsetzen oder deinen Kopf kratzen, da wo du dann als Mensch mit Behinderung nicht so richtig rankommst, das Licht anschalten, keine Ahnung, irgendwas auf der Schublade holen, eine CD einlegen und so weiter.
Ich meine, es gibt ja so Assistenztiere, gibt es schon, Hunde und so weiter. Und diese Hunde, Blindenhunde oder Assistenzhunde, werden ja lange jahrelang ausgebildet. Wie sieht das bei Kapuzineräffchen aus?
Genau, so lange Jahre ausgebildet, unter anderem an der Monkey College, so heißt das wirklich, in Boston. Da werden die geschult. Und so ein Haushaltsäffchen kostet dann auch gar nicht so wenig Geld, also 40.000 US-Dollar.
Das hört sich erstmal sehr viel an. Ja,
aber sie leben auch schon um die 40 Jahre und da lohnt es sich tatsächlich vielleicht.
Also das heißt, die können lange bei jemandem bleiben, der Hilfe braucht. Und
genau, und da sind sie natürlich auch sowas wie besseren Haustieren. Ne? Also die sind absolut wie Gefährten auch.
Nun haben wir ja gerade diese Tierrechtssache gehabt. Und da stellt sich ja tatsächlich die Frage, wie sieht denn das aus mit solchen, das sind ja exotische Tiere. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne das genau zu wissen, in Deutschland ginge das nicht. Wie sieht es rechtlich aus?
Genau so. In den USA scheint es tierschutzrechtlich kein Problem zu sein. In Deutschland dagegen schon. Tierschützer hier sagen, dass die Affen natürlich in wilder Natur hoch in den Bäumen leben und eine Haushaltsumgebung passt da überhaupt gar nicht. Und die sind auch soziale Tiere, leben natürlich in Gruppen und generell in so einer Wohnung wäre das dann eben also ein Leben lang allein. Und in Deutschland gibt es da wirklich nur sehr wenige Ausnahmen, die überhaupt Affen im Haushalt erlauben. Und ja, da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Möglichkeit mit den Haushalts als Äffchen in Deutschland gar nicht so schnell etabliert werden könnte.
Hunde sind halt schon Jahrtausende Haustiere und sind an uns gewöhnt und können auch gar nicht ohne uns, die Äffchen aber nicht. Genau. Gleich sprechen wir hier in der 100 noch mit einer jungen Tierärztin, die sich auf Borneo um traumatisierte Orang-Utans gekümmert hat. Tiere, die als Haustiere missbraucht wurden, als Zirkusaffen und sogar als Sexsklaven. Riesengedränge im Zoo, als vor kurzem die Orang-Utans Nachwuchs bekommen haben. Vor der Scheibe gab es riesige Trauben von Besuchern, die staunend zugeschaut haben. Und das kann man ja auch verstehen. So ein Orang-Utan-Baby, ne? Sieht unfassbar putzig aus. Mit den riesigen runden Augen und diesen wirr abstehenden roten Haaren und wie es so in Mamas Fell hängt und wie liebevoll die Mutter dieses kleine Baby versorgt. Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht, weil wir Schokoriegel essen. Ist jetzt ein bisschen platt, aber im Ernst, die größte Bedrohung für die Tiere sind Palmölplantagen, für die der natürliche Lebensraum dieser Orang-Utans vernichtet wird. Die Urwälder auf Borneo und Sumatra. Aber auch, weil Orangs immer noch als Haustiere gehalten werden, ja sogar als Sexsklaven. BOS ist eine internationale Organisation, die sich ums Überleben der Orang-Utans auf Borneo kümmert, unter anderem mit einer Auffangstation für traumatisierte Orang-Utans. Josephine Benin ist 27 Jahre alt und hat 2011 im Rahmen ihres Studiums, ihres Medizinstudiums, Tiermedizinstudiums, ein halbes Jahr in der Station Nyaru Mateng von BOS gearbeitet. Mit ihr habe ich gesprochen über ihre Arbeit, den Schwarzhandel mit Orang-Utans und traumatisierten Affen. Hallo Josephine.
Hallo.
Wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass du nach Borneo gegangen bist?
Ach, das kam eigentlich ganz spontan. Also ich habe im Laufe meines Tiermedizinstudiums beziehungsweise aufgrund eines Studienplatzwechsels ein Jahr Zeit gekriegt. Und die Orang-Utans haben mich immer schon interessiert und ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich nach dem Studium mal in diese Station fahre. Aber da ich dann halt 2011 die Möglichkeit bekommen habe, habe ich gedacht, ich bewerbe mich, hat funktioniert und dann war ich auch schon da.
Josephine, vielleicht können wir mal einfach, damit wir verstehen, wie so eine Station arbeitet und wie diese Station arbeitet, mal gucken, was passiert. Nehmen wir mal irgendein Beispiel eines Affens, den du vielleicht auch begegnet bist. Was passiert, wenn so ein kleiner Orang da in die Station kommt?
Zunächst kommt der kleine Orang erstmal in Quarantäne, damit er nicht andere Orang oder Menschen auch mit irgendwas ansteckt, was er vielleicht reinbringt. Und nach Ablauf der Quarantäne kommt, je nach Alter, der kleine Orang-Utan in seine Klasse. Wenn das ein kleines Baby ist, kommt er zunächst auf die Nursery. Es gibt 6 verschiedene Klassen dort, die nach Altersstufen und Gewichtsklasse sozusagen.
Also Klassen sind immer Gruppen von Orangs, die zusammen
genau.
sind?
Mhm. Genau. Und es ist halt wie bei uns auf der Schule auch, wenn wir die eine Klasse gut bewältigt haben, also wenn wir alles können, was uns beigebracht wurde, können wir in die nächste. Wenn man sich vorstellt, dass Orang-Utans bis zu 3 Jahre in unmittelbarer Nähe der Mutter, sprich in ihrem Fell hängen, kann man sich auch vorstellen, wie sehr sie darauf angewiesen sind, diese Mutter ersetzt zu bekommen.
Also wer ersetzt die dann? Ist das ein Mensch?
Das sind Menschen. Am Anfang, also wenn die Orangs klein sind, sind das Frauen. Die heißen dort Baby Sisters. Denn dieser Körperkontakt ist am Anfang sehr wichtig. Die haben halt ein anderes Verhältnis zu ihrer Mutter. Die sind bis zu 7 Jahre auch in unmittelbarer Nähe der Mutter. Die bewegen sich nicht weit weg. Also auch anders als bei uns Menschen. Und das müssen halt alles die Babysisters ersetzen. Das heißt, die bringen denen bei, wie kletter ich, wie mache ich überhaupt meine ersten Bewegungen alleine, wie baue ich mir ein Nest, wo baue ich mir ein Nest, was kann ich essen, was kann ich nicht essen, wie esse ich überhaupt irgendwas, woher bekomme ich Wasser, solche Dinge. Vor welchen Tieren muss ich Angst haben, vor welchen nicht.
Also das heißt, sie sind sozusagen im Kindergarten, lernen die Basics und dann kommen sie in die Klasse.
Ganz genau.
Ja? Und was machen sie da?
In der Klasse müssen sie sich erstmal mit ein paar neuen Klassenkameraden auseinandersetzen. Da gibt es dann auch Bullies und welche, die sind ganz lieb und die kriegen immer aufs Maul, sage ich jetzt mal. Das ist ganz lustig anzusehen, also wie bei uns Menschen auch. Und ja, da lernen sie halt noch ein paar andere Sachen. Ein paar Dinge werden verschärft, ein paar weniger. Und dieser Kontakt wird immer weiter gekappt sozusagen.
Was sind das für Affen, die auf dieser Station in Indonesien, wo du warst, sind? Was sind das für Affen dort?
Also der Klassiker ist natürlich, die Mutter streift mit ihrem Baby durch eine Palmölplantage, da die ja nun mal einen ziemlichen Großteil der Waldflächen dort nun mal einnehmen. Und wenn sie durch die Palmölplantagen ja, klettern, laufen, streifen, machen sie halt eine Menge kaputt. Und da das nun mal eigentlich sehr große Tiere sind und die Leute nicht mit denen so zurechtkommen, dass man die einfach an die Hand nehmen kann und wegbringen kann, werden halt die Mütter aus den Bäumen geschossen und die Babys werden verkauft. Denn leider ist es so, dass sich immer noch Leute Orang-Utans als Haustiere halten. Das ist dort so eine Art Statussymbol. Da muss gar nicht viel Trara drum gemacht werden. Wenn das Dorf weiß, dass man einen Orang-Utan im Garten hat, dann ist man halt gleich eine Nummer cooler dort.
Wie kommt das?
Wie das kommt, kann ich gar nicht sagen. Das ist so eine Art Trend. Wir haben ja auch Trend-Haustiere, irgendwelche abgefahrenen Hunderassen, die sonst keiner hat. Nur halt, dass man die einfacher halten kann als so ein wildes Tier.
Wir wissen alle, dass Orang-Utans konkret bedroht sind. Ist dieses Wissen da gar nicht verbreitet in den Dörfern, wenn sie dann so einen kleinen Orang-Utan als Haustier nehmen?
Ja, man muss da ein bisschen differenzieren. Die haben in Indonesien nicht so dieses Conservation-Wissen und dieses, wir sind Tierschützer, wir müssen darauf achten, hierauf achten. Die haben halt dort andere Probleme.
Wenn man jetzt irgendwie im Zoo Orang-Utans beobachtet, die meisten von uns haben ja nicht die Möglichkeit, sie in freier Wildbahn zu beobachten, dann sieht man schnell, dass diese kleinen Orang-Utan-Babys tatsächlich total süß sind. Und da kann man sich eben auch vorstellen, dass man sagt, hey, sowas hätte ich gerne bei mir auf der Couch mal rumhüpfen und das ist bestimmt lustig. Aber wir wissen auch, dass diese Orang-Utans riesig werden, richtig riesig und dass sie unglaubliche Kraft haben. Was machen die Menschen denn mit diesen Affen, wenn sie größer werden? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sowas hält.
Ja, die meisten sind erstmal überfordert. Also zunächst kommen die meistens in irgendwelche Kisten oder irgendwelche Käfige. In den seltensten Fällen sind die tatsächlich wie Familienmitglieder, dass die auch im Haus rumlaufen. Und anfangs geht das ja ganz gut in so einer Kiste. Die Kleinen kann man ja auch noch immer ganz gut handeln. Nur wenn man sich vorstellt, so ein erwachsener Orang-Utan ist so stark wie 10 Männer. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, selbst einen 4-Jährigen kriegt man nicht gut unter Kontrolle, wenn der keine Lust hat. Also alleine mit Kraft. Das heißt, die sind völlig überfordert. Die können die irgendwann nicht mehr umsetzen. Von einem vielleicht in einen größeren Käfig. Und dann vegetieren die dort herum. Was gut ist, was manchmal auch passiert, ist, dass sich diese Leute selber melden in der Orang-Utan-Station und sagen, so hört mal, wir kommen nicht mehr klar, wir haben hier einen, holt den bitte ab. Das ist dann eine gute Sache. Manchmal ist es allerdings auch so, dass andere Leute die sozusagen anzeigen und dann auch der Station melden und dann läuft diese Art Beschlagnahmung eher gegen den Willen von den Leuten. Aber teilweise verstehen sie auch, dass es besser ist für den Orang-Utan und für sie selbst, weil dieses Händeln ist wirklich schwierig.
Wie sieht denn das aus, wenn so ein Orang-Utan befreit wird?
Es gibt ein bestimmtes Rescue-Team, das setzt sich zusammen aus Wärtern letztlich, Fahrern und Tierärzten dort. Die fahren dann in das entsprechende Dorf oder Gebiet und nehmen dann erstmal mit den Leuten dort Kontakt auf. Und je nachdem, wie die Leute drauf sind, gestaltet sich das einfacher oder schwieriger, weil meistens sind ja die Orangs, die als Haustiere gehalten werden, werden ja auch geliebt. Die haben sich an die gewöhnt. Außerdem ist es ein cooles Haustier und die geben die nicht sehr gerne her. Und die Leute dann zu überzeugen, dass es das Beste für sie selbst und für das Tier ist, ist mitunter sehr schwierig.
Kann man das nicht mit Geld machen?
Mit was machen?
Geld. Naja, ja, die sind ja auf dem Schwarzmarkt, werden sie gehandelt. Wenn man mehr zahlt als der, dann würde man sie doch auch bekommen.
Ja, theoretisch, aber das Problem ist dabei, dass man dann fördert, dass sich die Leute erst recht Orang-Utans holen, weil sie dann wissen, dann kommt die Station und sie bekommen Geld. Ja. Das ist halt die Sache. Ich selber war nie auf so einer Rescue-Aktion mit, weil ich eine große weiße Frau bin. Man kann halt nicht dorthin kommen als großer, toller Europäer und sagen, so und so habt ihr das jetzt zu machen. Das schlägt etwas auf die Stimmung bei den Leuten, deswegen war ich leider nie mit. Aber als ich da war, waren ungefähr, ich glaube, 7 Rescue-Aktionen, wo welche abgeholt wurden. An eine erinnere ich mich, das war auch etwas schlimm. Ich glaube, der war 3 Jahre alt und den hatten die ans Rauchen gewöhnt. Es gibt jetzt auch im Internet sehr viele Videos, wo verschiedene Affen rauchen. Findet man lustig, ist putzig, aber irgendwie eigentlich auch nicht so cool.
Das heißt, ihr musstet den entwöhnen tatsächlich?
Ja, weil man gewöhnt ja auch nicht seinem 2-Jährigen an, Zigaretten zu rauchen, nur weil es lustig aussieht, wenn ein Baby eine Zigarette hält. Also ja, das war schlimm. Vor allem dann zu sehen, dieser Entzug. Also ich habe in meiner Familie niemanden, der mal mit dem Rauchen aufgehört hat oder gar nicht angefangen hat. Aber das war nicht schön anzusehen.
Ich kann es dir sagen, ja, das ist hart. Vor allen Dingen die ersten 3-4 Tage oder sowas.
Mhm. Ja.
Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn so ein Tier eben lange im Käfig gehalten wird, vielleicht auch geschlagen wird, weil es nun mal gefährlich ist und man es versucht, unter Kontrolle zu bringen, dass diesem Tier das nicht besonders gut getan hat. Was sind denn das für Folgen, mit denen die Orang-Utans da zu kämpfen haben? Wie sieht dann so ein traumatisierter, sind sie ja traumatisiert, traumatisierter Orang-Utan aus?
Wie ein traumatisiertes Kind eigentlich auch. Also das muss man sich ganz ähnlich vorstellen. Die Schwierigkeit ist halt, dass man mit Worten dort nicht weit kommt. Wenn man ein traumatisiertes Tier hat, ist es natürlich sehr schwierig. Da muss man natürlich erstmal zu dem durchdringen, überhaupt erstmal Vertrauen aufbauen, um dann etwas zu erreichen. Aber traumatisierte Tiere haben leider keine sehr große Chance, ausgewildert zu werden.
Also das heißt, nicht alle Tiere, die da landen, werden im Ende auch irgendwann in der Wildnis rumlaufen wieder?
Leider nicht. Man muss einschätzen, ob sie überhaupt fähig sind, alleine zu überleben. Und das ist das Problem. Einige kleine, wenn sie als kleine Kinder oder sogar Babys in die Station kommen, haben sie eine sehr gute Chance. Wenn das allerdings, wenn es Tiere sind, die zum Beispiel aus Thailand aus dem Zoo kommen, aus dem Zirkus meine ich, die Tiere haben fast keine Chance mehr. Die sind so traumatisiert. Ich habe die selber gesehen, das ist unfassbar. Also die haben
woher kommt das? Was passiert mit diesen Affen in einem thailändischen Zirkus?
Ich kann es nicht genau sagen. Also man kennt ja immer noch vielleicht diese Bilder von Orang-Utans mit Boxhandschuhen. Das heißt, zwei Orangs werden aufeinander losgelassen und machen so Art Schaukämpfe. Freiwillig würden sie das nicht machen. Also ich kenne mich nicht aus damit, Tiere zu zwingen, irgendwas zu machen, was lustig aussieht, ehrlich gesagt. Also
man kann es sich aber vorstellen, es wird mit Gewalt getan werden, denn anders kriegt man so ein artfremdes Verhalten wahrscheinlich gar nicht rein. Ne?
Wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall sind die Verhaltensformen unnatürlich und wenn sie das von klein auf lernen, ja, mit Auswildern hat man da keine großen Chancen mehr, leider.
Es gab sehr, sehr prominent, irgendwann gab es diese Geschichten von Orang-Utan-Weibchen, die als Sexsklaven gehalten wurden. Also die tatsächlich Männern angeboten werden als sowas wie ein tierisches Sexspielzeug. Habt ihr solche Affen dort auch versorgt?
Ja, da gab es 2 oder 3. Es kommt leider vor. Dazu muss man sagen, in Indonesien ist Prostitution verboten. Natürlich gibt es das in den Städten, das weiß auch jeder, das weiß auch die Polizei und sonst wer. Es wird geduldet, aber es ist natürlich trotzdem eine größere Hemmschwelle als jetzt zum Beispiel bei uns. Und dann ist es ein armes Land und wenn eine indonesische Frau, ich weiß nicht, 3 Euro umgerechnet kostet, ein Orang-Utan kostet nur 50 Cent. So kommt das zustande. Mhm. Und dazu haben sie ja noch ein sehr sanftes Wesen. Also die werden sich nicht mehr groß wehren irgendwann.
Und das sind dann auch so Tiere, wo eine Auswilderung nicht mehr möglich ist?
Es kommt immer auf den Einzelfall an, aber das ist schon verstörend. Man muss sich auch überlegen, die kriegen ja eine Menge mit. Die sind so schlau wie Kinder, die in die Grundschule gehen. Und die verstehen schon, was mit ihnen passiert. Und die sind deswegen auch dementsprechend traumatisiert, wenn sie aus sowas wieder rauskommen. Also die kriegen eine Menge mit.
Josephine Binin über traumatisierte Orang-Utans. Danke für das Gespräch. Mensch, Affe. 4 Geschichten über Menschen und Affen waren das heute in der 100. Vielen Dank an Hannah Ender, die uns von Bubbles erzählt hat, dem Schimpansen, der 20 Jahre mit Michael Jackson durch die Weltgeschichte getingelt ist und mittlerweile als Rentner in Florida weilt. An Matthias Röckel, der uns den Tierrechtler Stephen Wise vorgestellt hat. An Josephine Benin, die uns von ihrer Zeit mit den Orang-Utans auf Borneo erzählt hat. Und an Vera Pache in der Online-Redaktion und mit der Geschichte von Jack, dem Pavian, der als Streckenwärter der Eisenbahn gearbeitet hat. Danke auch an Uwe Bräunig in der Technik und vielen Dank an Niloufar Elhami, Redakteurin der Sendung. Übrigens, Niloufar ist für den Deutschen Radiopreis nominiert mit einem Stück aus der 100 ihrer Reportage Überall, wo ich gehe, bist du mit mir in meinem Herzen. Darin hören wir die Geschichte, wie Nilo ihren Verlobten in den Iran schickt, um ihr Augen, Ohren und Nase zu sein, weil sie selbst nicht dorthin reisen darf. Glückwunsch und wir drücken die Daumen, dass das klappt. Die Reportage findet ihr auf dradiowissen.de und klar im 100-Podcast, sowie alles zu dieser Sendung natürlich auch auf dradiowissen.de. Gleich macht Till Opitz eine Stunde Liebe in dradiowissen. Schwul und Moslem heißt es dort. Es geht um Homosexualität im Islam. Euch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Dass ein Affe bei einer Eisenbahngesellschaft angestellt war, das hat es vermutlich nur einmal in der Geschichte gegeben. Aber was mir Alexander Sliwa vom Kölner Zoo noch erzählt hat, es gibt bis heute Affen, die bei der Kokosnussernte in Asien helfen. Das sind Schweinsaffen oder Makaken und die sind darauf trainiert, die Kokosnussbäume hochzuklettern und sie können sogar die reife Frucht von der unreifen Frucht unterscheiden, drehen die dann ab und werfen sie dem Besitzer nach unten. Und diese Affen sind deutlich effektiver als jeder menschliche Kokosnusssammler. Und die gibt es bis heute, die sind hoch geschätzt und es dauert sehr lange, die zu perfekten Kokosnuss-Erntehelfern auszubilden.
Ja, bei meiner Recherche zu Bubbles habe ich natürlich versucht, so viele seiner Weggefährten wie möglich zu interviewen, aber das war gar nicht so leicht. Ich hatte unter anderem Kenny Rogers auf meiner Liste, der ist Country-Musiker und auch Fotograf. Einige kennen ihn vielleicht aus We Are the World, das hat er auch mit Michael Jackson aufgenommen. Und Kenny Rogers hatte mal ein ganz berühmtes Fotoshooting mit Michael und Bubbles. Und ich habe dann Kontakt zu seiner Agentin in Hollywood aufgenommen und die war erst sehr emsig, mich mit Kenny Rogers in Kontakt zu setzen und hat dann aber mehrmals nachgefragt, es geht nicht um die Musik, nein, sie wollen ein Interview über einen Affen machen. Und ich musste dann immer sagen, ja, sorry, tut mir echt leid. Naja, aber irgendwann kam dann die Nachricht zurück, dass Kenny Rogers mit mir sehr gerne über seine Musik sprechen würde, aber ein Interview über einen Affen gibt er nicht. Schade eigentlich.
Nach dem langen Telefonat mit Stephen M. Weiss habe ich natürlich viel über ihn erfahren, aber ich wollte immer noch wissen, was ist es genau für ein Typ, wie sieht er eigentlich aus? Und da habe ich ein super Bild bekommen, als ich online dann entdeckt habe, dass es diese Dokumentation gibt, diesen Dokumentarfilm Unlock the Cage von zwei ganz tollen Dokumentarfilmern. Und das könnt ihr euch mal angucken, denn man sieht dort, wie er zum Beispiel einem Affen begegnet. Er geht da in so ein Sanctuary und der Affe springt ihm auf die Brust und die beiden schauen sich an. Und das sieht man einfach unglaublich, wie dieser Mensch verliebt ist in diese Tiere, in diese Verbindung, die er hat. Und das hat das Ganze irgendwie so abgerundet. Ich hatte einfach einen Eindruck, dass ich Stephen Weiss ganz gut kennengelernt habe.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.